jetzt in den nächsten Minuten mal einen Blick werfen auf die vor uns liegende Periode der nächsten Monate, denn es tut sich in gewisser Weise zwischen dem immer irgendwie spannenden Monat August und den kommenden US-Wahlen im November natürlich eine Zeitspanne auf, in der eine Menge Potenzial für Dinge besteht, die geschehen können, sowohl gut als schlecht, muss man sagen. Deswegen würde ich da gerne mit dir einsteigen, denn es ist ja auch ein besonderer Tag. Heute jährt sich ja wieder mal ein ganz entscheidender Einschnitt in das Finanzsystem, den dein Ehemann zu der damaligen Zeit 1971 korrekt prognostiziert hat. Deswegen übergebe ich dir erstmal das Wort. Wie blickst du jetzt auf diese kommenden Monate von diesem Standpunkt aus?
Ja, also ich glaube, die meisten Leute in Deutschland haben nicht die geringste. Ich denke mal, alles wird davon abhängen, ob wir rechtzeitig eine Finanzreform kriegen. Der nächste Finanzkrach steht ins Haus. Der Coup in Amerika gegen Trump steht auf der Kippe. Es kann sein, dass die Leute, die diesen Coup zusammen mit dem britischen Geheimdienst eingefädelt haben, selber alle unter Anklage kommen. Die Lage zwischen Russland und USA, Nixon damals die festen Wechselkurse abgeschafft, den Dollar von der vom Goldstandard entkoppelt. Und mein Ehemann Lyndon LaRouche war damals wahrscheinlich der einzige Ökonom, der gesagt hat, wenn es bei dieser Entwicklung zum Monetarismus bleibt, dann ist es mit Sicherheit, dass es zu einer Gefahr von einem neuen Faschismus kommen wird und einer neuen Depression, oder man wird rechtzeitig eine gerechte neue Weltwirtschaftsordnung etablieren. Und das waren wirklich absolut prophetische Worte, genauso wie mein Ehemann eine einzigartige Erfolgsgeschichte hat, was seine Prognosen in den Jahren seitdem angeht. Und wir sind heute am Rand, in 10 Jahren nichts anderes zu tun wussten, als Geld zu drucken, Quantitative Easing, Nullzinsen, hat sich ja eine enorme Schuldenblase einerseits aufgebaut, während die Investitionen in die Realwirtschaft da absolut zurückgegangen sind. Und das wurde eben jetzt erkannt, sagen wir mal, seit einigen Jahren von der Federal Reserve, dass das so nicht weitergeht, dass eine riesige Inflationsgefahr droht. Und die Fed hat angefangen, Schritt für Schritt die Zinsen wieder anzuheben. Und das hat in dem ersten Quartal dieses Jahres schon bereits zu einem Kollaps von 6% geführt der sogenannten Schwellenländer, die praktisch jetzt einen Kapitalabfluss haben, wieder zurück in den Dollar, zurück in die Wall Street, in die City of London. Und genau das ist Teil auch der Krise um Argentinien, Türkei. Und da gibt es jetzt ganz viele Analysten und sogenannte Experten, die eben sagen, dass praktisch der nächste große Sturm lange vor der US-Wahl in Amerika ins Haus steht. Und das steht alles absolut auf der Kippe. Die sogenannten Sanktionen von Trump gegen die Türkei, das ist nur ein Auslöser, aber keineswegs der Grund, sondern wir haben es mit einer systemischen Krise zu tun. Und wenn es nicht zu einem absoluten neuen Finanzsystem kommt, eben einem vollen Rückkehr zum Bretton-Woods-System, einem neuen Bretton-Woods-System, Schluss mit der Casino-Wirtschaft, neues Kreditsystem und dann eben praktisch Kooperation mit den Staaten der neuen Seidenstraße. Also das ist der einzige Weg, wie diese absolute Krise verhindert werden kann. Und das Ganze findet natürlich statt in einem absoluten strategischen Spannungsfeld, wie gesagt, zwischen den USA, Russland, China und vielen anderen Staaten. Also die Entscheidung, wo das hingeht, wird in den nächsten Wochen und 3 Monaten stattfinden. Und jeder denkt, dass die Finanzkrise meilenweit entfernt ist hier in Deutschland, was die meisten Leute denken oder überhaupt nicht drüber nachdenken. Die haben keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Und wir appellieren an Sie, das Publikum, unsere Zuschauer, helfen Sie mit, eine Mobilisierung zu machen, um die Lösungen in die Diskussion zu bringen und auf die Tagesordnung zu stellen.
Helga, du hast in der Vergangenheit eigentlich immer den Zusammenhang hergestellt zwischen einem also Problemen bis hin zu einem Finanzkollaps in dem Finanzsystem und Kriegsgefahr. Und wenn man jetzt guckt, du hast gerade schon erwähnt, Sanktionen, es gibt ja eine ganze Reihe von Sachen, die da in Gang gekommen sind, auch gegen die Russische Föderation vom US-Kongress aus. Beschwört das eigentlich, sage ich mal, diesen Geist von potenziellem Krieg wieder hinauf?
Naja, also es ist vollkommen offensichtlich, dass der amerikanische Kongress, vor allen Dingen die Demokraten, die sich ja zur vollen Kriegspartei da entblößt haben, und natürlich die Neokons auf der republikanischen Seite, dass das ganze Szenario darin besteht, also auch der sogenannte Russiagate, um Trump davon abzuhalten, sein Wahlversprechen wieder einzulösen, nämlich das Verhältnis zu Russland in Ordnung zu bringen. Und wir hatten das ja schon im letzten August gesehen, dass der Kongress mit einer Mehrheit von 98-2 Sanktionen gegen Russland per Gesetz quasi beschlossen hat, das sogenannte Kastner-Bill. Und jetzt haben praktisch dieselben Senatoren und Kongressabgeordnete neue Sanktionen angedroht, was der Senator Lindsey Graham genannt hat, die Sanction Bill from Hell, also das Sanktionsgesetz aus der Hölle. Und das soll also in verschiedenen Stufen eingeführt werden und letztlich dann innerhalb von einigen Wochen, ich glaube 90 Tage, auch von jetzt im November, sogar das Rückfahren von diplomatischen Beziehungen mit Russland, den Verbot von Bankengeschäften durch Russland, das Verbot von Handeln mit russischen Staatsanleihen, Gegenmaßnahmen reagieren wird. Also das ist eine hochdramatische Lage und das hat natürlich alles damit zu tun, dass jetzt der Wahlkampf für die Midterm-Election, also die Zwischenwahl, voll im Gang ist. Und ganz offensichtlich man den Trump da absolut so auf diese Linie bringen will, auch dass man eine vetosichere Mehrheit im Kongress hat für diese Sanktionen, was der Trump ja versucht hat zu durchbrechen durch seinen Gipfel mit Putin in Helsinki. Danach ist dann nochmal alle Hölle losgebrochen. Also das ist eine hochdramatische Situation. Und alles hängt wirklich davon ab, dass diese Schlacht in Amerika um das Russiagate beziehungsweise Müllergate, das heißt Britengate, wie das eben ausgehen wird. Weil das ist das, was den Trump im Augenblick so unter Druck setzt. Und die mehr denkenden Beobachter in China, in Russland, die wissen das alle, dass vieles, was Trump von den westlichen Medien angelastet wird, gar nicht von ihm kommt, sondern eben Teil ist dieses Szenarios, das Verhältnis zu Russland und indirekt eben auch China zu ruinieren.
Ja, das sollten sich vor allen Dingen auch die überlegen, die eben sich dann auch noch freuen über die entsprechenden Erfolge dieser Kriegstreiber, weil es ist natürlich immer einfach, das durchzuziehen mit jemandem, den man nicht leiden kann. Aber dann, wenn die Tore erstmal aufgestoßen sind, dann wird man sich wundern, was die Leute mit diesen Fähigkeiten dann noch tun. Bleiben wir noch ganz kurz bei der Lage der USA, denn es wäre ja schon interessant zu wissen, den Tweets von Trump zufolge, wenn ich die so ein bisschen mehr angeschaut habe, scheint er zumindest einen Optimismus verbreiten zu wollen, was die Ergebnisse der Republikaner bei dieser Zwischenwahl angeht. Allerdings weiß ich nicht, wie repräsentativ das tatsächlich ist für die Wirklichkeit. Was siehst du denn an Faktoren, die also in dieser Wahl tatsächlich eine Rolle spielen? Und wie steht es jetzt momentan um diese Müller-Geschichte, die ja dort gegen Trump gefahren wird und von der man wohl mit Recht annehmen darf, dass sie auch in die Wahl irgendwie intervenieren wird?
Ja, also das eskaliert total. Müller auf seiner Seite versucht natürlich mit absoluten Mafia-Methoden immer wieder irgendwas gegen Trump zu finden, setzt alle früheren Freunde und Mitarbeiter von Trump unter Druck. Aber das Blatt kann sich auch dramatisch wenden. Also der Anwalt von Trump oder einer der Anwälte, Giuliani, der frühere Bürgermeister von New York, der hat also gesagt, dass quasi der Justizminister Sessions unbedingt einen Sonderermittler einbestellen muss für John Brennan, den ehemaligen CIA-Direktor, dass der praktisch der Rädelsführer ist hinter Müller, hinter der ganzen Kollusion von Bruce Nelly Struck mit Christopher Steele, MI6. Und das ist jetzt in vielen amerikanischen Medien, also pro-Trump-Medien, wird das aufgegriffen, vor allen Dingen auch die Rolle des britischen Geheimdienstes. Und am 28. August wird Bruce Orr, der also der Liaison war mit Christopher Steele, und zwar hat er 60 Kommunikationen gehabt mit Christopher Steele. Angeblich ist der Steele ja entlassen worden, irgendwann im Oktober 2016, weil er Geheiminformationen an die Medien geleakt hat. Und wie wir ja schon oft berichtet haben, war das alles Teil einer Orchestrierung, um dann Medienberichte als sogenannte Bestätigung von seinen Thesen heranzuziehen, obwohl er das alles selber da ausgepflanzt hat, also eine typische Geheimdienstoperation. Trotzdem hat dieser Bruce Orr sich mit ihm getroffen, weit über den Januar 2017 hinaus, und die ganzen E-Mails sind jetzt alle Gegenstand von Untersuchungen, auch mit seiner Geliebten oder Affäre oder was auch immer, Lisa Page. War noch ein dritter FBI-Agent im Spiel, der jetzt auch untersucht wird. Und dieser Bruce Orr wird also am 28. August hinter verschlossenen Türen vor den Justizausschüssen beider Häuser aussagen müssen. Und die werden ihn grillen, also Gaudi und Gottlatt und also die Vorsitzende dieser Ausschüsse. Und das wird also hochdramatisch. Dann hat ja der Kongressabgeordnete Nunes gesagt, dass sie den August voll durcharbeiten, mit vielen Anhörungen unter Eid, also wo die ganzen Leute da, also Chefs der Obama-Administration mit MI6, mit dem HC, wie auch immer, CGHQ, also dem Äquivalent des NSA in Großbritannien, die eben diesen Coup gegen Trump eingefädelt haben. Und zwar wahrscheinlich geht das schon auf 2015 zurück, also lange bevor die Kandidatur von Trump wirklich feststand. Und wenn das alles rauskommt, dann haben diese Leute wirklich viele, viele Verbrechen begangen, viele Gesetze verletzt. Und da ist jetzt also die Forderung, dass alle Dokumente von Trump veröffentlicht werden sollen. Und wie gesagt, das ist eine absolut kochende Stimmung in Amerika, pro und contra Trump. Und davon hört man in den westlichen Medien so gut wie nichts. Also wenn man überhaupt Artikel darüber liest, dann ist es so verdreht, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber das ist nicht die Lage in Amerika. Und deshalb also hängt wirklich viel, auch das Verhältnis zu Russland, zu China, wie dieser interne Machtkampf sich entwickelt. Das Beste, was Sie tun können, gehen Sie auf unsere Webseiten und gucken Sie sich unsere Dossiers an über Müller und verbreiten Sie das so weit wie möglich, weil das ist die beste Gegenmaßnahme, die man im Augenblick außerhalb der USA machen kann.
Werfen wir kurz einen Blick auf die Dinge, von denen wir sehr oft gesprochen haben in der Vergangenheit. Wir haben, weil wir ja selber Vorschläge gemacht haben zum Aufbau, in welcher Art und Weise zum Beispiel der Mittelmeerraum, Nordafrika, aber auch eben ganz auch Deutschland den Anschluss findet an diese Seidenstraßenpolitik des Aufbaus von moderner Infrastruktur. Du hast aber immer wieder darauf verwiesen, dass der anhaltende Mangel an Investitionen zu Problemen führt. Ich weiß auch genau, dass du an vielen Stellen Berichte zitiert hattest vom ADAC, der darauf hinwies, wie viele Brücken in Deutschland, Autobahnbrücken und andere, in einem schlechten Zustand sind. Und jetzt gerade, gestern hat es entsprechend ja etwas gegeben, zwar nicht in Deutschland, aber in Italien, wo eine solche Art von Brücke eingestürzt ist. Die Ursachen sind noch nicht ganz klar, aber ich glaube, es wirft ein deutliches Licht darauf, was getan werden muss. Wie siehst du das dort?
Ja, das ist dramatisch. Bisher sind also 38 Tote bekannt. Viele Menschen sind noch verschüttet. Es kann sich also noch steigern. Und das ist natürlich eine Katastrophe, die passieren musste. Und in Italien ist jetzt eine Riesenreaktion von Seiten der Regierung, die eben sagt, dass die Sparpolitik, die Austeritätspolitik, die Italien von der EU aufgezwungen wurde, daran schuld ist. Also dass mit anderen Worten, dass diese Austerität Menschen tötet. Und es ist ja keineswegs nur in Italien so, sondern in Deutschland haben wir genauso eine Situation, eigentlich sogar potenziell noch schlimmer, weil die Investitionen in Infrastruktur in Deutschland lagen selbst unter dem Mittelmaß innerhalb von Europa. Also es gibt also 12% aller Brücken über, also Eisenbahn und Autobahnbrücken, die marode sind. Und eigentlich müssten pro Jahr 257 Brücken saniert werden. Aber das passiert seit langem nur bei 115 Brücken. Also mit anderen Worten, das Problem der Veralterung von Infrastruktur, das nimmt also sukzessive zu, weil Infrastruktur hat natürlich nur eine begrenzte Lebensdauer, je nachdem, um was es sich handelt, 40, 50, 60 Jahre. Und dann ist eben Schluss. Und bei vielen Autobahnbrücken wurde eben statt Stahl Zement benutzt. Und der hat eben eine Tendenz, wenn also Stahlteile verrosten, dass das dann den Zement halt auch sprengt und Risse kommen. Und das ist eben eine der möglichen Ursachen auch in Genua gewesen. Das wird jetzt untersucht. Aber es ist natürlich wirklich so, wenn man die Infrastruktur in Amerika, aber auch in vielen europäischen Staaten sich anguckt, das ist im Grunde ein Zeichen für ein absolut kollabierendes System. Und deshalb haben wir ja seit langem gesagt, die Zusammenarbeit von Deutschland und anderen europäischen Nationen und Amerika mit der neuen Seidenstraße würde also nicht nur bedeuten, gemeinsame Investitionen entlang der Staaten der neuen Seidenstraße, sondern eben auch vor allen Dingen die Erneuerung der Infrastruktur. Also wer von Ihnen schon mal in China war und dort gesehen hat, wie absolut, also spiegelkraft, da wackelt nichts wie beim ICE. Also wir könnten wirklich chinesische Hilfe beim Wiederaufbau der Infrastruktur benutzen. Und wie uns viele Mittelständler und Ingenieure halt in diesen Tagen sagen, Deutschland hat überhaupt gar nicht mehr die Kapazitäten, um solche groß angelegten Projekte kurzfristig zu machen. Wenn man sich hier anguckt, wie verschiedene Projekte Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, also zum Beispiel die Schiersteiner Brücke zwischen Wiesbaden und Mainz, das geht jetzt schon, weiß ich, 3, 4, 5 Jahre und immer noch kein Ende in Sicht, ähnlich in anderen Situationen. Also wir haben wirklich es verlernt, Infrastruktur schnell und erfolgreich zu bauen. Und wir sollten wirklich diesen Schock, der jetzt also durch diesen Einsturz in Genua passiert ist, wirklich nutzen, um zu sagen, dieses Modell der neoliberalen monetaristischen Politik, was wie gesagt heute 47 Jahre zurückliegt, dass es eben diesen Paradigmawandel gab, das hat nicht funktioniert. Es hat dazu geführt, dass unsere eigenen Industrien zurückfallen, dass unsere Infrastruktur marode ist, dass wir unsägliches Leid in den Entwicklungsländern verursacht haben durch die Bedingungen, die Kreditbedingungen des IWF, ist aus dem Ruder gelaufen. Und wenn nicht so eine Krise wie die jetzige, die Kombination Türkei, Infrastrukturkrise, die Gefahr von einem neuen Crash, das muss zu einem Umdenken führen. Wir brauchen die große Lösung. Die große Lösung kann nur darin bestehen, ein volles neues Bretton Woods-System zu haben, was wieder solide Industriepolitik macht und was die Casino-Wirtschaft ein für alle Mal beendet. Wenn wir ein Land fahren wollen, dann sollten wir auf das Angebot eingehen, mit China die neue Seidenstraße zu entwickeln, damit zu kooperieren, damit unseren eigenen Hals da aus der Schlinge zu ziehen.
Wahrscheinlich sehr sinnvoll, auch einfach mal drüber nachzudenken, so als Übung, welche Art von Infrastruktur, die von Menschen gebaut wird, überhaupt lange aushält. Also da fallen mir zum Beispiel zuerst Kathedralen ein, ja, die also einige Jahrhunderte überdauern, und andere Bauwerke. Aber das machen wir vielleicht mal an anderer Stelle. Blicken wir, Helga, wir haben ein paar Minuten noch für die Sendung, blicken wir kurz nochmal nach China. Denn ich finde es immer wichtig, auch an der Stelle der doch sehr mindestens durchwachsenen Medienlandschaft, wo man oft nicht so genau weiß, was man jetzt wirklich halten soll von China, wo sich die sogenannten Experten, die hier vorgestellt werden, entweder sehr anstrengend China schlecht zu malen oder sich doch zumindest sehr, sehr schwer tun, das wirklich mal in ein positives Licht zu rücken. Wir tun das anders, deswegen wollte ich damit nochmal auf China zu sprechen kommen. Was tut sich dort Neues? Wie blickt China auf die Welt? Kannst du dazu was sagen?
Ja, natürlich sind die Chinesen im Augenblick wirklich, wirklich sehr in Sorge über den Handelskrieg mit Amerika. Sie sind sehr enttäuscht. Sie hatten gehofft, dass die positive Beziehung Xi Jinping-Trump zu einem wirklich guten Verhältnis führen würde. Das ist jetzt durch diese Zoll-Handelskrieg, was da passiert, natürlich in totalen Unordnung. Also ich habe das Gefühl, dass die BRICS-Staaten, also China, Russland, Indien, Südafrika, Brasilien ist ein bisschen ein Sonderfall, weil die selber da unter massiven Spannungen stehen, dass da schon Gedanken sind, wie man auf den Unwillen des Westens die Finanzkrise, die Systemkrise zu beheben, doch dahin geht, ein eigenes oder ein neues Finanzsystem zu bauen. Also ich denke mal, dass China ist ja dabei, die Spekulation total zurückzufahren, zu verbieten sogar. Dann war der russische Außenminister Lavrov gerade 2 Tage in Ankara und hat dort also gegenüber TASS erklärt, dass Russland und die Türkei jetzt ihren Handel in nationalen Währungen gestalten und nicht mehr den Dollar benutzen. Dasselbe mit dem Iran und auch zwischen Russland und China würde das diskutiert, sagt der Lavrov. Und ich glaube, der stellvertretende Regierungschef Yang Jiechi ist gerade in Sochi, trifft sich mit Putin. Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass alle diese Themen da auch erörtert werden. Und China hatte ja schon vor 2 Jahren, also auf dem G20-Gipfel in Hangzhou, eine neue Finanzarchitektur gefordert, weil die Krise oder die Ursachen für die Krise 2008 nicht beseitigt seien. Also ich habe das Gefühl, da ist wirklich etwas in Vorbereitung, weil auch diese neue Kombination BRICS plus Global South, also die ganzen Organisationen der Entwicklungsländer, die also quasi ihre Beziehungen immer mehr ausbauen, die wollen eben nicht mehr Opfer sein von diesem neoliberalen Modell. Und ich würde mal vermuten, dass die ganz aktiv dabei sind, ein alternatives Finanzsystem zu bauen. Auch, wir hatten ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass der Geist der neuen Seidenstraße da an ganz vielen Plätzen in der Welt eine neue Art der Kooperation ermöglicht, Horn von Afrika, Pakistan, Indien und eben auch in Korea. Also da wird ja auch von den westlichen Medien immer so beschworen, ja, das funktioniert alles nicht, aber das stimmt nicht. Sarah Sanders, die Sprecherin vom Außenministerium, hat also gesagt, der Prozess sei in einem guten, auf einem guten Weg, die nukleare Abrüstung. Der Präsident Moon von Südkorea hat gerade einen wirklich weitreichenden Vorschlag gemacht für ein nordasiatisches Infrastruktur-Kooperationsabkommen zwischen Russland, China und den beiden Koreas und den USA. Das soll also die Eisenbahnlinien verbunden werden und zu Wohlstand in der ganzen investieren in das, was letztlich die Lebensgrundlagen für die Gesellschaft darstellt. Und das ist technologische Innovation, Infrastruktur. Das chinesische Büro für Statistik hat gerade die Zahlen für Juli bekannt gegeben. Und da ist es eben sehr interessant, dass es auf der einen Seite eine gewisse Verlangsamung gibt bei Investitionen in Infrastruktur, die 1% sind, aber in den Hightech-Bereichen 11,6%. Das heißt, das sind alle die Bereiche, die in diesem neuen Programm Made in China 2025, also 2025, also wo China in 10 Bereichen zum absoluten Weltführer werden will in Hochtechnologiebereichen. Und das ist natürlich der Grund, warum das Umfeld von Trump eben diese Strafzölle da eben auch unbedingt pusht, weil CFR, Council of Foreign Relations und ähnliche Denkfabriken haben ganz explizit gesagt, dass sie dieses Programm von China, eine der führenden Weltmächte zu werden im Hochtechnologiebereich, als absolute Bedrohung sehen und mit allen Mitteln verhindern wollen. Aber ich denke, das habe ich schon oft gesagt, der Geist der neuen Seidenstraße ist aus der Flasche und er wird nicht wieder zurückkommen. Und das Beste, was wir hier in Europa tun können, ist wirklich, wirklich unsere Politik zu ändern, diese neoliberale Politik sein zu lassen, die sowieso nur den Spekulanten und denjenigen, die im Establishment den Status quo erhalten wollen, nützt, aber eben nicht der Masse der Bevölkerung, auch nicht bei uns, weil Infrastruktur ist etwas, was zum Gemeinwohl gehört und das ist eben ganz offensichtlich vernachlässigt worden, genauso wie viele andere Bereiche, Gesundheitssystem, der Zustand der Schulen und vieles mehr. Also ich würde sagen, wir sind in dramatischen Zeiten und das Wichtigste ist, dass sie nicht auf dem Zaun sitzen als Zaungast, sondern werden sie mit uns aktiv. Also wir haben die Lösungen anzubieten und die können realisiert werden, aber wir brauchen halt viel mehr Menschen, die sich dafür einsetzen.
Ich von Ihnen, wenn Sie einfach den Kanal abonnieren und im Grunde damit dafür sorgen, dass sich das weiter verbreitet. Es macht ja Fortschritte, aber Sie werden wahrscheinlich selber wissen, dass es noch zu wenige sind. Helga, vielen, vielen Dank und hoffentlich dann bis zur nächsten Woche.